Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3 Pfund Gehacktes und eine Kackwurst. Hier ist der Robert und bei mir wie immer der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo zusammen zur wohl spätesten Aufnahmezeit, die wir bisher hatten.
Ja, freitagsabends um, was haben wir jetzt, kurz nach 10?
Ja, 10 nach 10.
10 nach 10. Aber umso schöner ist es, dass wir nicht zu zweit am Start sind, sondern dass wir zu dritt sind. Heute bei uns Steffen Heister. Steffen, herzlich willkommen.
Ja, moin. Schön, dass ich da sein darf.
Wir haben uns, es ist uns beim letzten Mal eingefallen, so ein bisschen überlegt, eine kleine Aufgabe für unseren Gast immer zum Einstieg, weil wir sagen immer, ne, hier ist Steffen, ja. Und die Leute fragen sich, wer ist denn Steffen überhaupt? Und deshalb für dich die kleine Aufgabe, beschreib dich in 3 Sätzen.
In 3 Sätzen?
In 3 Sätzen.
Ach du Scheiße. Also ich würde sagen, dadurch, dass ich im Braunlage aufgewachsen, groß geworden, immer noch da bin, bin ich im Braunlager Urgestein. Den einen oder anderen vielleicht durchs Eishockey bekannt, wo ich, ja, ich glaube, bis auf die Eismaschine so alles irgendwie mal gemacht habe, mich auch als Schiedsrichter, Trainer und Spieler sowieso versucht. Und jetzt gehe ich in der Musik auf. Das ist eigentlich alles, was meine Person ausmacht vielleicht.
Schön.
Keine Ahnung, das können andere besser.
Ich glaube, das war wunderbar zum Einstieg, weil da ist auch schon ein Thema drin, warum du hauptsächlich heute hier bist. Denn das wollen wir gleich mal zum Anfang aufnehmen. Wir hatten ja letzte Woche Adi zu Gast.
Genau.
Und da sind wir aus, ich weiß gar nicht mehr welchen Gründen, auf eine Geschichte gekommen im Kabinengang, wo es um Lenny Socio ging. Du hattest dann gleich uns auch geschrieben, ja, da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und ja, wir wollen erstmal natürlich wissen, was gibt es da noch zu erzählen? Die Vorgeschichte interessiert uns natürlich.
Also bei Lenny Socio war es ja so, also da reicht es ja nicht, dass er nur verliert. So. Also die Vorgeschichte ist tatsächlich ein bisschen länger. Ihr habt ja auch darüber gesprochen, auch mit Ali, wie das damals war. Bei den Wölfen kam dann dieses Forum und als Vorstand ist das unfassbar schwierig, wenn so ein Forum installiert wird. Das war ja auch für uns Neuland und auf einmal haben alle irgendwie anonym ihren Rotz da reingeschrieben. War auch ganz viel Produktives, das muss man auch sagen. Es sind ganz viele tolle Sachen entstanden. Wir haben ja diese 500x10 Geschichte gemacht und so weiter. Ne? Also auch wirklich ganz tolle Dinge und sind da auch entstanden. Aber es war natürlich auch immer so, es wurde sehr viel geschimpft auf den Vorstand, ohne tatsächlich Internas zu kennen, was einen als Vorstand immer so ein bisschen frustriert hat, weil man gedacht hat, Alter, wir versuchen doch alles. Ey, wir, ne? Und es wurde natürlich auch immer gefordert. Also Namen, die da immer wieder durchs Dorf, also ne, die Murray-Sau wurde ständig durchs Dorf gehetzt, Gott hab ihn selig. Und ich sage jetzt mal, Andi Schock musste unbedingt, oder die Schockbrüder waren immer so.
Josef war natürlich immer...
Josef, später denn, ne, er hat ja eigentlich so seine Deutschlandkarriere bei uns gestartet, den hat Jan Furrier ja damals geholt. Und ein Name war auch Laszlo Csatter. So, und Laszlo Csatter ist eigentlich der Ausgangspunkt. Wir haben ja damals 2005, 2006 in der Saison eine echt geile Mannschaft gehabt. Robert krümmt sich. Siehst du anders?
Nein, aber das wird jetzt böse für mich. Das wird lustig. Aber
der hat doch den auch bei uns gespielt. Aber
so, hat, ja, pass auf. Genau. Gut, genau. Ja. Und 2005, 2006 haben wir echt eine geile Mannschaft. Da ist Jan Furo Trainer geworden und der hat sich gekümmert. Den haben wir verpflichtet als Trainer und dann war ja Uwe Klöppelt, war ja Schatzmeister und der musste natürlich immer so ein bisschen gucken, ne, dass das alles so passt. Und dann haben wir mit Jan verhandelt, weil ja hier, wie hieß der andere, der Peter Heiduk, ne, der nach Arndorf gegangen ist.
Heiduk.
Ja, egal. Der Kanadier.
Der war sein Kleingeld in der Tasche.
Genau, der hat ja auf einmal. Ja, kann sein. Auf jeden Fall hat der ja so auf Knall auf Fall hat der gesagt, ich gehe jetzt nach Arndorf. Kurz vor der Saison. Hat keine Option mehr. Und dann haben wir mit Jan gesprochen. Jan hat ein super Konzept hingelegt, hat natürlich auch die Connections. Und dann hat Uwe ihn gefragt, was stellst du dir denn vor? Und dann hat Jan kurz eingeatmet und hat gesagt, ehrliche Arbeit, ehrliche Bezahlung, hat seinen Betrag genannt, dann ist erstmal 5 Leuten ganz anders geworden, Schweißperlen auf der Stirn, weiße Gesichter, na gut, man hat sich darauf eingelassen, das war letztendlich auch sehr gut, weil Jan für mich ein überragender Trainer war zu der Zeit und er hatte natürlich Leute wie Potac geholt, wir haben Dujan Halun gehabt, wir haben Roman Vanek gehabt, alleine Vanek und Halun haben, ich meine, in 48 Spielen 105 Scorerpunkte beide jeweils gesammelt. Das war schon ziemlich geil. Nick Waldner im Tor und Laszlo Csata. Endlich konnten wir den Fans sagen, hier habt ihr euren Laszlo Csata. So, der hat 12 Spiele gemacht. Da komme ich ins Eisstadion und Jan schon irgendwie so gar nicht amused und sagt zu mir, Steffen, der Laszlo, der wird gehen. Ich sag, wie, der Laszlo wird gehen? Jetzt sind wir froh, dass wir den haben. Ja, der war... Also er war Trauzeuge bei Lenny oder Lenny bei ihm. Ich weiß es nicht mehr, wie rum es war. Einer war bei dem anderen Trauzeuge. So, und Lenny Sotiu hat ja nun gerade hier die Wedemark Farmers gegründet, da in Langenhagen. Und hat dann gesagt, hier... Wedemark Farmers war es ganz am Anfang. Ja, 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 genau. In der Saison haben die da gespielt. Ja, ja. Also auch keine so schlechte Mannschaft. Die haben natürlich auch ein anderes Einzugsgebiet da in Hannover. Ne? Da kannst du so ein paar alte Leute herholen. Auf jeden Fall sagt er ja. Und Lenny hat gesagt, du, ich baue hier was auf und ich brauche dich da. Und Laszlo natürlich gesagt, jo. So.
War das nicht sogar so, dass wir für Laszlo vor der Saison sogar so eine kleine Aktion gestartet haben unter den Fans irgendwie, von wegen, wir wollen noch einen holen und...
Das lief ja immer ständig. Ich weiß nicht, ob es für Csata war, aber irgendwie sowas. War, so, und
der Aufschrei hinterher auch entsprechend.
Genau, ne? Und du weißt natürlich schon wieder ganz genau, also Punkt 1, ein überragend guter Spieler, also der war ja wirklich technisch alles, das hat super gepasst. Also gerade Vanek Halun, Csata, die haben da Dinge kreiert auf dem Eis, das war schon echt schön anzusehen für die vierte Liga, ne? Das muss man ja dazu sagen. So, und dann denkst du dir, oh Scheiße, jetzt geht der. Und vor allem, was hörst du dir jetzt wieder an? Jetzt hast du wieder verkackt als Vorstand, ne? Weil der nun geht, dann bist du eh schon gar nicht so. Nächstes Spiel, ausgerechnet Wedemark Farmers, natürlich schon mit Csata. So, gut, Spiel ist vorbei. Die Emotionen sind wie immer, wenn es gegen Wedemark sind, relativ hoch. Und ich stehe im Kabinengang und dann ist da so irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging. Auf jeden Fall trabte dann Csata schon so raus und Sotiu diskutierte da noch, warum jetzt Csata da spielt und so weiter. Und dann hat man ja manchmal so Momente, wo man nicht klar denkt. Und das war dann auch so ein Moment, der mir so meine erste Nahtoderfahrung gebracht hat, weil wer schon mal ins Gesicht von Lenny Sotiu geguckt hat, vor allem wenn der böse wird, der kann sich ungefähr vorstellen, was ich meine. Und ich habe dann so Lenny hinterher gesagt, dann schnapp deine rumänische Wanderhure und verpiss dich. Und habe in dem Augenblick, wo ich das gesagt habe, gedacht, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Und in dem Augenblick, wo ich gedacht habe, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, hatte er sich aber auch schon umgedreht und hat mich am Kragen gepackt und quer durch den Kabinengang. Und du bist, meine ich, auch mit dazwischen. Mein Vater war, glaube ich, noch da und noch so ein paar andere. Und die sind alle mit dazwischen. Und ich hatte echt Glück, wäre ich da mit Lenny allein im Kabinengang gewesen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so wahnsinnig gut ausgegangen. Und das ist eigentlich so die Geschichte. Also da ging es nicht um die Niederlage. Da ging es darum, dass ich mich in der Wortwahl komplett natürlich dafür, für die Wortwahl muss ich mich entschuldigen. Auch dass ich das jetzt nochmal wiederholt habe. Ich weiß nicht, wann ihr es ausstrahlt. Aber vom Sinn her war es eigentlich in dem Augenblick.
Das war der Moment, also ich bin ja in den Kabinengang gekommen, um euch eben einzusammeln zur Pressekonferenz. Und dann haben wir gesehen, wie auf einmal von allen Seiten so Tumult aufkam.
Genau.
Und wenn du sagst, es ist nicht so schön, wenn man in dem Moment in das böse Gesicht von Lenny guckt, ich war sogar noch 20 Zentimeter näher dran, weil ich vorher stand.
Ja, also das...
Lenny hat echt böse geguckt, er hat sich dann auch schnell wieder beruhigt danach.
Es ist dann nicht eskaliert, weil halt tatsächlich viel dazu... Aber das war schon sehr leichtsinnig, also das muss man tatsächlich sagen. Also, gut. Falls Lenny zuhört... Na, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Kannst mit Csata feiern. Ist mir egal.
Ja, aber Steffen hat uns doch gerade auch das Wort abgenommen, was wir nicht sagen wollten.
Ja, und ich weiß ja auch damals, also es gibt ja Zeiten, da muss man sich auch wirklich mal für Aktionen entschuldigen. Und ich glaube, jetzt ist auch so ein Moment, wo man wirklich mal Entschuldigung sagen muss. Ich weiß, damals bei einem Gastspiel der Wedemarker gab es einen sehr bösen Flyer im Braunlager Stadion. Ich möchte nicht sagen, dass ich den geschrieben habe. Da waren wir wirklich damals viele aus der Fanszene beteiligt. Möglicherweise wurde er allerdings im Hause Koch dann irgendwann mal gedruckt, bevor es auf die Fahrt nach Braunlage ging.
Also die haben deinen Drucker missbraucht.
Es wurde quasi unser
Drucker eingebrochen und
genau, es wurde quasi unser Drucker missbraucht.
Ja, das ist übel.
Das war nicht schön.
Dafür müssen die sich aber entschuldigen.
Dann wacht man am nächsten Tag nach so einem Spiel zu Hause auf und findet so eine Datei auf dem Computer. Und so, wie kommt die denn da hin? Verstehe ich nicht.
Ja.
Kann überhaupt nicht sein.
Ich finde aber solche Sachen, also selbst wenn jetzt in diesen Emotionen, ne, da sagst du Sachen, die auch ob du jetzt auf dem Eis, ihr steht ja auch manchmal auf dem Eis oder in einem anderen Sport, du sagst mal Sachen, wo du hinterher denkst, ach scheiße, völlig an der Wortwahl vorbei, wenn man das hinterher irgendwie gerade wiegt. Und ich habe ja dann später, war ja Lenny dann auch Trainer und dann musste ich ihn ja bei der Pressekonferenz interviewen und ich muss sagen, das war mit einer der besten Gesprächspartner. Also das hat immer Spaß gemacht mit ihm. Auch mit Wedemark jetzt so in der Oberliga, das Verhältnis war ein anderes. Klar, diese gesunde Rivalität, die muss sein und man muss sich auch so ein bisschen hassen dürfen, aber im Großen und Ganzen war das immer sehr angenehm.
Also ich kann das jetzt zu Lenny durchaus auch erzählen. Ich habe ja auch für die Eishockey-News eine ganze Zeit lang die Berichte für die Scorpions geschrieben, auch als Lenny da Trainer war. Und hab mit Lenny konnte ich immer telefonieren, konnte ich immer anrufen, hat immer gesagt, wenn du irgendwas wissen willst, ruf an, du hast meine Nummer, gar keine Frage, ich antworte, so gut es geht. Aber er hat immer eingestanden für sein Team, was man ihm natürlich zugute halten muss. Und das, ich glaube, das ist aber bei jedem Sportler so, der stellt sich einfach wie so eine Mama dann auch vor seiner Mannschaft.
Ja.
Also der lässt nichts auf sein Team kommen, der steht für seine Truppe ein, und würde die bis auf den letzten Bluttropfen, glaube ich, verteidigen. Eigentlich eine positive Eigenschaft, muss man ja sagen.
Wir dürfen ihn nicht zu sehr loben, sonst schalten hier alle Leute ab. Ja, das ist,
da war kein der Schritt von den Skorpions zu den Indians, denn ist das vielleicht auch nicht so
nett, wahrscheinlich. Ich würde sagen, da muss man aber sagen, Respekt, das ist ja wie Andy Möller damals von Dortmund nach Schalke. Ich glaube, so rum war es.
Ja,
das musst du dich erstmal trauen.
Absolut, ja.
Wobei, das weiß man jetzt auch wieder, wenn man so ein paar Leute in Hannover kennt. Ich glaube, unter den Spielern selber ist diese Rivalität, da haben so viele Leute haben bei den Scorpions gespielt, so viele Leute haben bei den Indians gespielt.
Ja.
Die Hälfte hat bei den Jets zusammengespielt, drei Viertel haben zusammen im Nachwuchs irgendwo auf dem Eis gestanden.
Genau.
Das wird da von außen sehr viel, oder da wird von außen sehr viel mehr reingebracht.
Im Nachwuchs kooperieren die ja, meine ich sogar. Oder haben kooperiert. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Im Moment ist ja gar nichts, aber haben ja eine Zeit lang kooperiert. Ne? Und das macht ja auch Sinn. Ey. Das ist, ne, die sind so eng beieinander und die haben so eine geile Infrastruktur eigentlich da. Ja, passt ja.
Aber wenn wir das Stichwort Lenny auch tatsächlich noch haben, dann kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen. Das war, ich glaube, aus der zweiten Saison, als Ricky Flohr damals im Raumlage war. und ich meine, Jan hat ja die erste Saison als Trainer gemacht und ist dann in der zweiten Saison, wurde dann von Ricky, glaube ich, damals gegangen.
Hm.
Und da rief dann Ricky abends bei uns an, weil er hatte damals die Pressearbeit gemacht. Wir müssen was formulieren. Wir werden mit Janni weitermachen und wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Trainer. Was würdest du denn davon halten, wenn wir Lenny Socio fragen? Und mein Bruder Thilo hörte das im Hintergrund und brüllte nur durch den kompletten Raum: Alter, wenn ihr das macht, dann springe ich beim ersten Spiel mit einem nackten Arsch ins Gesicht. Gut, damit hatte sich die Diskussion im Prinzip erledigt. Also es wurde dann nicht Lenny.
Der war noch Trainer.
Ich glaube, Dirk hat das. Okay,
man
hat das
dann übernommen. Ja, stimmt. Was ihr letztes Mal gesagt habt, 10 Jahre vorher als Spieler, da wäre das wahrscheinlich klar gegangen. Ne? Das waren die drei Spieler hier, McKay, West und Zocchio. Die hast du gehasst, aber wären sie in deinem Team gewesen, wäre super gewesen. Das ist so.
Hätte jeder mitgenommen. Steffen, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, du hast im Braunlager Eishockey praktisch alles gemacht, außer das Zamboni gefahren. Mhm. Was war denn tatsächlich die, aus deiner Sicht, so die Lieblingsposition, die er hatte? Das war ja die schönste Position, die er haben konnte. Oder war es alles unterschiedlich?
War eigentlich alles irgendwie cool. Also im Nachwuchs, ich habe ja dann auch, dadurch, dass wir halt wenig Spieler waren, ich habe ja dann zwei Jahre in Wolfsburg und zwei Jahre beim EC Hannover gespielt, dann bei den Junioren. Und das war, also Hannover, das war eine geile Zeit. Wir sind dann tatsächlich auch nach Rochester und haben zwei Wochen da ein Turnier gespielt, haben da gegen New York Islanders Juniors gespielt und solche Konsorten, die uns dann auf diesem kleinen Eis, wo wir uns erstmal gewöhnen mussten, gnadenlos weggefegt haben. Und das hat aber super Spaß gemacht. So, ne? Das war echt eine Erfahrung. Dann habe ich dann ja relativ jung, bin ich mit 17 in die erste Mannschaft gekommen. Und dann stehst du natürlich mit solchen Leuten wie Doug Murray, Mark Mahone und so weiter als kleiner Dödel da auf dem Eis. Weißt du, bei den Junioren hast du gescored ohne Ende. Und dann wird dir erstmal gezeigt, wie schlecht du eigentlich bist. Das muss man ja so sagen. Ne? Also das, du denkst, du kommst jetzt aus den Junioren, hast du mal, was weiß ich, in 50 Tore geschossen. Ne? Und dann kriegst du mal so echt deine Grenzen aufgezeigt. Und das ist, aber trotzdem, ich war nie Stammspieler und trotzdem war das eine geile Zeit, die mir keiner nimmt. Ne? Ich habe mit ganz vielen tollen Leuten in der Kabine zusammengesessen und habe da ein paar Jahre mich da irgendwie halten können, habe tolle Erlebnisse gehabt, tolle Menschen kennengelernt, viel gesehen und das natürlich auch super. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, Schiedsrichtern hat mir auch echt Spaß gemacht. Also ich finde auch, dass viel mehr ehemalige Spieler sagen sollten, hey, so schon während meiner Karriere oder während meiner Laufbahn, bei mir war es ja mehr eine Laufbahn, fange ich schon mal an, so ein bisschen Nachwuchs zu pfeifen. Also es gibt ja so ein paar, ne, Bruce Keller und Ralf Kubiak zum Beispiel, die haben ja auch Schiedsrichter dann gemacht. Weil du als Spieler, egal wie gut du als Spieler warst, also selbst wenn ich jetzt nicht Stammspieler war, habe ich ein Verständnis fürs Spiel irgendwo. Ich kann es bloß nicht so umsetzen wie ein Murray oder ein Scherping oder wer alles da war. Aber auch dieses Kabinenleben und wie eine Mannschaft tickt und so, das kriegt man ja trotzdem mit. Und dann bist du auf dem Eis. Erstmal schlittschuhläuferisch hast du nicht die Probleme. Da musst du dich nicht konzentrieren, wie manch anderer Schiedsrichter, ne, der da auf dem Eis rumdödelt. Und du hast für Situationen hast du ein anderes Gefühl. Das ist einfach so. Du kannst Sachen anders einschätzen und dann läuft das Spiel auch viel schöner so, ne? Denn Eishockey ist nun mal ein harter Sport. Und wenn da einer gegen die Bande kracht, dann ist es für dich als Schiedsrichter, kannst du es besser einschätzen, war das jetzt völlig normal? Ja. Oder war vielleicht der Ellbogen doch ein bisschen hoch oder der Schläger ein bisschen hoch oder war es unnötig? Ne? Gibt es ja auch, Puck ist schon 10 Stunden weg und dann wird nochmal einer tot gemacht. Also das kannst du als ehemaliger Spieler oder als Spieler kannst du das besser. Also das wäre der Aufruf jetzt echt an die Eishockeyspieler, weil Schiedsrichter macht echt Spaß. Also da habe ich auch ganz vielen netten, tollen Kollegen zusammenpfeifen dürfen und das hat mir immer total Spaß gemacht. Und man ist natürlich dann auch rumgekommen. Ein bisschen Kohle gibt es ja auch. Und dann das Höchste war dann so Regionalliga. Da habe ich irgendwann mal in Rostock als Lions gepfiffen. Und das war schon cool so. Ne? Also das hat echt Spaß gemacht. Habe ich auch so ein bisschen bereut, dass ich das dann irgendwann aufgehört habe.
Einfach aus Zeitgründen dann? Oder?
Aus Zeitgründen, ja. Also ich bin ja relativ früh Vater geworden und habe dann ja auch die Lehre gemacht. Und deswegen war das ja auch mit dem Eishockey echt sekundär. Also deswegen konnte da nichts draus werden. Und dann war es natürlich so, dass ich dann als Schiedsrichter tatsächlich dann halt auch mal so 3 Spiele am Wochenende gemacht habe. Ne? Also 2 zu Hause, gerne auch morgens um 7 sonntags, ne? und dann halt, was weiß ich, samstags in Rostock oder sowas. Ne? Das ist schon alles relativ zeitaufwendig, das ist klar. Je höher man dann pfeifen darf, desto zeitaufwendiger wird es natürlich. Ne? Aber desto mehr Kohle kommt ja auch rein, was man als junger Mensch auch ganz gerne macht.
Das ist verkehrt,
ja, das.
Ich glaube auch in dem Fall lieber Eishockey-Schiedsrichter als auf dem Dorf hier Fußball-Schiedsrichter sein.
Also das glaube ich auch.
Ja. Ja. Also als Fußball-Schiedsrichter auf dem Dorf, erstmal bist du immer alleine unterwegs. Mhm. Eishockey bist ja zu zweit.
Zu dritt.
Ja. Je nachdem unterwegs. Ja. Aber das kann ich mir schon eher vorstellen. Also ich kann ja ganz schön laufen, aber...
Du hast die Bande dazwischen, ja. Ne? Bepöbelt wirst du genauso, ja, aber auf dem Fußballplatz, es gibt ja nun die Szenen, wo dann halt auch mal Fans austicken und auf den Platz rennen, ne? Und das Also das stelle ich mir auch echt hart vor. Denn, ne? Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch, die haben ja auch Nachwuchs so irgendwo, was ja echt schade ist. Ne? Aber da muss ich dann auch der Fan so ein bisschen hinterfragen. Ne? Denn es ist tatsächlich, also manchmal, wenn man als Schiedsrichter unterwegs ist, so manchmal, man muss sich echt 60 Minuten lang extrem konzentrieren. Und manchmal merkt man so, oh, jetzt hast du geträumt. Ne? Wer hat denn jetzt eigentlich das Assist gegeben? So, da geht es schon los, ne? Dass du eigentlich die ganze Zeit 9 gibt zu 7, 7 gibt zu 13, 13 gibt zu 20, ja. Tor. So, und dann rekapitulierst du, gehst rückwärts und hast die. Das ist schon nicht so ohne. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Aber es gehört dazu, den Schiedsrichter auch zur Sau zu machen. Das ist alles gut.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja manchmal, dass die Leute glauben, dass sie mit einer Eintrittskarte das Recht erwerben, sämtliches Benehmen über Bord zu schmeißen.
Ja, also so Facebook in real life. Ne?
Ja, genau. Ja. Das ist ja tatsächlich nicht. Umso mehr muss ich übrigens sagen, habe ich Respekt vor den Jungs, wenn ich im Anlage unten auf einer Wende stehe, die wirklich dann mit einem Lächeln immer kommen, wirklich mit einem lockeren Spruch noch um die Ecke kommen als Schiedsrichter. Und selbst bei einem richtig engen Spiel dann immer noch ganz souverän, da kommen, ihr Jungs, macht mal 2 Minuten, alles gut, kühlt euch mal ab und Ruhe ist die erste.
Überleg mal, wir haben für Brudnicki haben wir so mehr oder weniger so ein Abschiedsspiel gemacht. Ne? Klar, Tobi wurde auch verabschiedet und so weiter, ne? Aber das war ja auch für den, der hat da seine Präsente gekriegt. Das liegt einfach daran, dass alle Spieler den Brudnicki total respektiert haben, weil der so war, wie er war. Ne? Sich selber nicht zu ernst nehmen und nicht denken, die Zuschauer kommen wegen der Schiedsrichter. Wenn du das ganze Spiel den Schiedsrichter überhaupt nicht merkst, dann hat er alles richtig gemacht. Der, ne? Genau. Absolut. Und das ist ja nicht nur im Eishockey so.
Ja, das ist jetzt im Fußball bei Manuel Gräfe auch gesehen.
Ja, genau. Ja.
Top, Respekt von allen Spielern. Ja.
Beim Eishockey müssen wir natürlich trotzdem noch mal eine Frage stellen. Es gibt den legendären Hexenritt, den Jubel, den du mal gemacht haben sollst.
Den habe ich nach jedem Tor gemacht, deswegen also kannst du dich wahrscheinlich nicht erinnern, weil das nicht so oft vorgekommen ist.
War das tatsächlich so eine Idee als Paul Lager?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Film von meinem allerersten Tor, die Bude war voll. Also damals muss man auch dazu sagen, ne, da hatte der Schatzmeister ja schon schlechte Laune, wenn weniger als 2000 Zuschauer da waren. So, ne? Das war irgendwie eine andere Zeit. Da hatten wir dann aber auch aus dem Ostharz extrem viele. Da hat die Quedlinburger Zeitung, glaube ich, gab es noch. Die haben immer große Artikel gebracht und so. Das Einzugsgebiet war irgendwo größer. Also es war nicht größer, es war natürlich genauso, immer noch genauso groß. Aber es kamen mehr Fans von überall her. Es war gerade im Moment irgendwo schick. Und da weiß ich noch ganz genau, das erste Tor und dann so mehr oder weniger so ein Alleingang über rechts und dann ins lange Eck irgendwie reingelöffelt. Da, keine Ahnung, der Torwart hat wahrscheinlich gerade auf die Anzeigetafel geguckt. Und dann kam das intuitiv. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Und dann war es aber so. Ne, dann konntest du nichts anderes mehr machen. Und dann kam ja auch schon so aus dem Fanblog noch heißer Hexe und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen.
Aber es hat sich eingeprägt.
Es hatte sich eingeprägt, ja.
Wer war der Gegner damals?
Hamburg. Crocodiles. Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich meine, das waren die Crocodiles.
Ja, HSV war, glaube ich, damals tatsächlich sogar so hinterher.
Ja, HSV war, glaube ich,
also. War das bitte 90er?
Das war 92 sowas. 91, 92, 93, so die Kante war das, ja.
Nicht so meine Eishockey-Zeit. Also, ich weiß ja damals, da war ich auch noch, bin ja auch ein bisschen jünger als du jetzt, da bin ich mal mit meinem Hockey hochgefahren nach Braunlage. Und auch bei den Spielen, es war ja damals auch eigentlich bestand die Mannschaft ja meistens eher aus 2 Reihen und die 3. Reihe war dann so ein bisschen die zum Luft geben. Ich weiß noch, wir standen im Fanblock und dann war es so, Mitte, erstes, dritte und auf einmal machte sich Gemurmel breit. Okay, was ist denn jetzt los? Die 3. Reihe kommt.
Nein, um Gottes Willen.
Und? Naja, die 3. Reihe. Okay, ja, verstehe. So richtig verstanden hatte ich das damals. 12, 13 oder so. Ja. Aber das hat sich dann so ein bisschen eingeprägt. Die 3. Reihe kommt.
Ja, ich hatte, also da muss ich auch sagen, so als Nachwuchsspieler, wir haben natürlich überragende Nachwuchsspieler auch gehabt, ob das jetzt Kollo war, der dann irgendwann bei den Huskies war, oder Frank Schoppe, fand ich immer ein überragender Eishockeyspieler. Jörg Horlacher, wenn der nur Eishockey gespielt hätte, sage ich mal, aber der hatte dann auch irgendwo gearbeitet und auch seine berufliche Laufbahn eingeschlagen. Roland Schröder am Tor und so weiter und so fort, ne? Oder Tobi halt auch. Das war damals so die dritte Reihe und dann hast du dir gedacht, okay, du bist dritte Reihe. Ich meine, mit Miro sagt mir da und Jacek Olender, glaube ich. Und dann holen sie aber kurz vor der Saison Matthias Ballach. Der kam irgendwie auch so ein Nachwuchsspieler aus Havedemark. Ne? Und dann musste ich mir immer, den konnte ich mir nur jeden zweiten Einsatz machen. Da habe ich total gekotzt, dass sie noch einen Nachwuchsspieler geholt haben. Das war ein bisschen schade. Aber okay, alles gut.
Also ein bisschen Eishockey haben wir noch auf dem Zettel. Du hast ja gesagt, du hast mit vielen wirklich auch guten Leuten schon zusammengespielt. Was mich mehr interessieren würde, folgendes Szenario. Es steht 0-0, 59. Minute, ihr kriegt einen Penalty zugesprochen. Welcher von deinen Mitspielern darf den nehmen?
Markus Wendel. Definitiv Markus Wendel. Also wir haben es ja gesehen im Pokalfinale, Mahone, Murray, Morton, alle drei verkackt. Und wir haben auf der Bank gestanden und haben gesagt, warum darf Chebere nicht den Penalty schießen? Markus Wendel, Stefan Deppe. Das sind die, die man Penalty schießen lässt. Die tauchen sonst so, also klar, auch super Eishockeyspieler gewesen in der Zeit. Aber Penalty definitiv.
Andersrum, wen würdest du bei dir ins Tor stellen?
Bei mir ins Tor stellen. Also wir hatten im Nachwuchs hatten wir tatsächlich Jörg Kampans aus Clausthal-Zellerfeld. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt. Das war echt der Penalty-Killer schlechthin. Weil der ist aus dem Tor rausgefahren, der war relativ groß. Und dann hat er so lange gestanden, bis der Spieler so 2-3 Meter vor ihm war. Und dann hat er sich so irrational schnell, ganz merkwürdig bewegt und dass der Spieler fast umgefallen ist. Also der hat wirklich viele Penalties gehalten. Also Torhüter hatten wir eigentlich echt viele gute. Ne? Ich meine, wir haben Mikalev im Tor gehabt. Ne? Wir haben Zagasch im Tor gehabt. Gut, der war nun relativ selten da, aber wir hatten ihn nochmal zumindest auf dem Papier. Und also auch Roland Schröder ist mit Sicherheit ein guter Penalty-Torwart. Ne? Also könnte ich mich jetzt so nicht entscheiden. Aber Jörg Kampans ist mir tatsächlich eingefallen, weil er tatsächlich im Nachwuchs der Penalty-Killer war.
Er hat das damals auch immer gemacht. Also wir haben das beim Inland auch immer gemacht. Am Ende des Trainings das Arschloch der Woche ausgeschossen.
Ja klar, macht jeder. Ja.
Daniel guckt gerade so fragen, ja. Was ist das? Ja, also beim Inland war es, wir haben tatsächlich kein Trikot am Ende gemacht, aber da ist halt einfach jeder, der beim Training war, ist nacheinander auf den Torwart gelaufen, beziehungsweise wenn zwei Torhüter waren, haben sie sich echt gewechselt. Wir hatten beim Inland auch immer nur einen Keeper zum Training da. Und wenn du den Penalty verwendet hast, durftest du duschen gehen, wenn nicht, wieder in der Reihe einstellen. So lange, bis am Ende nur noch einer übergeblieben ist. Und das ist eben das Arschloch der Woche. Ich weiß, bei manchen Mannschaften gibt es dann am Ende der Saison, zum Beispiel zum Aufwärmen, dass sie dann mit einem richtig besonderen Trikot oder mit Perücke oder auch einem Scheiß auflaufen müssen. Oder gibt auch, dass die Leute während der beim nächsten Spiel die Wasserträger sind oder irgendwie sowas. Okay. Verschiedenste Varianten. Was war's bei euch denn?
Also bei uns war es eigentlich mal eine Kiste Bier, die er da mitbringen musste. Also das war gemütlich. Also da war mir genügsam. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da einer irgendwie merkwürdig rumlief.
So, wenn du im letzten Spiel siehst, wenn einer zum Aufwärmen auf einmal mit dem Bier hin oder sowas kommt, dann weißt du Bescheid. Keiner hat irgendeinen verlorenen Titel oder sowas. Ja. Wir hatten letzte Woche den Ali zu Gast und der hat eine wunderschöne Frage an unseren nächsten Gast gestellt. Der wüsste nicht, wer es ist. Es ist der Steffen. Und Ali wollte wissen, wie hältst du es mit dem Gendern? Was hältst du davon? Machst du das? Wie findest du das?
Also grundsätzlich finde ich, dass das Thema berechtigt ist, teilweise auch ein Stück weit zu hoch gekocht wird. Also ich ich versuche das eigentlich schon immer so. Also, dass ich jetzt sage, was heißt ich, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder sowas, das macht man ja. Ne? Also gerade in einer Anrede irgendwo, wenn man was schreibt oder auch wenn man jetzt, warum auch immer, eine Rede halten muss oder so, dann versucht man das so. Ne? Ich finde auch nicht, dass jetzt irgendwie, was ja viele sagen, die Sprache wird verhunzt. So, ne? Ich meine, also wenn ich hier unseren 15-Jährigen zu Hause reden höre, dann frage ich mich, also dann so sage ich mir, Gendern ist echt unser kleinstes Problem. Ne? Da ist ein Boomer, der swaggt und keine Ahnung. Und ich stehe nur da und habe gesagt, wer macht was? Also sorry. Ne? Das ist also, insofern ist die Diskussion dazu ist so ein bisschen überhitzt. Und ich finde auch immer, in jeder Bewegung irgendwie ist es ja so, man braucht ja so ein paar Radikale. Ich sage jetzt, ich nehme mal gerne das Beispiel, alles Schwarzer. Ist mir echt unsympathisch, aber die war so radikal, die war so extrem in ihrer Ansicht mit Feminismus, dass ich glaube, wenn die das nicht gewesen wäre, dann wären wir, was den Feminismus angeht, heutzutage noch nicht so weit, wie wir es jetzt sind. So, und genauso ist es, andere Beispiele, Greta, egal, was du für Beispiele nennst. Und ich denke auch, dieses Gendern, das hat seine Berechtigung, weil einfach wie drücke ich es jetzt aus? Also es gibt jetzt Leute, denen ist das wichtig und dann muss man die auch ernst nehmen. Na, ob man das jetzt hinkriegt, also ich weiß tatsächlich auch nicht, wie ich das jetzt aussprechen soll mit dem Sternchen und so. Also ich, das ist schon
das,
schwierig.
Das sieht auch im Schriftbild sieht das irgendwie sehr komisch aus,
ja, diese Sternchen. Ja, und wenn du eine Rede hältst, ne, und man muss ja auch berücksichtigen, wir haben es auch mit Leuten zu tun. Also ich werde jetzt 48 diesen Sommer. Das heißt, 46, 47 Jahre bin ich der Sprache irgendwie mächtig. Ne? So. Und ich habe so gesprochen, wie ich spreche, und da muss man sich immer irgendwie auch gewöhnen. So. Und manche Sachen fallen einem auch schwer. Und wenn ich das dann in dem Augenblick nicht sage, dann ist es ja keine böse Absicht. Ne? Also ich bin total Feminismus ganz wichtig, alles ganz wichtig. Und ich liebe sowieso alle Menschen erstmal per se. Überall gibt es Arschlöcher und insofern ist Gleichbehandlung, Gleichberechtigung ist alles total wichtiges Thema. Insofern finde ich, man sollte dieses Thema mehr leben, als darüber sprechen. So, das eigentlich.
Ja gut, wir sind jetzt hier bei uns in dem Podcast auch eher nicht so damit gegangen. Aber ich glaube, wir waren immer so in dem Bereich, dass wir die maskuline Variante gewählt haben, weil es
Wir haben vorhin von Zuschauern gesprochen und nicht von Zuschauern und Zuschauerinnen. Ne? Also da geht es ja schon los. Also du, das ist ja aber nicht böse gemeint.
Nein,
also
nein.
Ich merke das ja selber bei mir, auch wenn ich in der Zeitung schreibe, dass ich meistens nur von Sportlern schreibe und nicht von Sportlern und Sportlerinnen, beziehungsweise Sportlerinnen und Sportlern. Ja.
Aber es hat doch nie einen gestört, die letzten.
Es hat eigentlich nie einen gestört.
Ja gut, so sollte man es aber auch nicht sehen. Ja, nur weil es jetzt vor 50 Jahren nicht scheiße war, muss es ja heute, kann es ja heute alles weniger. Gut,
ne, also ich finde ja, es gibt also zumindest für einige Sachen eine sehr angenehme Lösung, weil die nicht nur Männer, Frauen beinhaltet, sondern wirklich alle beinhaltet. Und das ist dieses Schöne, zu sagen, nicht Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern Teilnehmende.
Ja, aber selbst daran musst du dich gewöhnen.
Selbst daran muss man sich gewöhnen. Das ist aber für mich vom Sprachgefühl her fast am einfachsten.
Ja, auf jeden Fall.
Und es inkludiert eben auch alles, was möglicherweise divers oder trans oder sonst was ist, weil du einfach eine allgemeine Gruppe hast.
Kriegst du das generell noch rein jetzt? Zum Beispiel bei dir mit 48 oder bei dir mit 40, bei mir mit Mitte 30, kriegst du das noch umgesetzt?
Guck mal, wir reden ja jetzt auch frei nach der Leber so. Genau. Und keiner von uns hört dir den Podcast dann an im Anschluss. Ja. Und keiner von uns wird jetzt hier die ganze Zeit auch die weibliche Form nehmen. Ja. Natürlich ist es irgendwie blöd, ne? Genauso wie jetzt auch die Diskussion jetzt gerade kam. Ich weiß nicht, wer sie angestoßen hat. Die hat gesagt, es wird immer von Fußball und Frauenfußball gesprochen. Das ist doch auch Fußball. Es ist doch egal, wer es spielt, das ist auch Fußball. Das gibt es keine anderen Sportart. Ne? Das ist Leichtathletik und nicht Leichtathletik und Frauenleichtathletik oder Frauenweitsprung. Ne? Also das hat schon irgendwo seine Berechtigung. Und ich verstehe Leute, die davon betroffen sind, die sehen das natürlich ganz anders als wir drei, die jetzt hier locker, lustig, flockig am Tisch sitzen und davon ja nicht betroffen sind, weil wir sowieso die maskuline Form sind. Lad doch einfach mal eine Frau ein zu euren
Podcast. Wir sind eigentlich, wollten wir das schon längst getan haben, aber
Nathalie meldet sich ja nicht.
Ja. Und ich muss ja auch noch was sagen. Also wir hatten ja letzte Woche angekündigt, wir wollen heute ganz viel über Werder Bremen sprechen.
Cool.
Aber uns ist der Gast wann ausgefallen? Am Dienstag.
Deshalb muss man auch sagen, dass, also, dass Steffen heute da ist. Das war sehr, sehr cool, dass das so kurzfristig geklappt hat auch. Da muss man ein großes Dankeschön sagen.
Ja, ich freue mich ja total, euch mal wieder zu sehen und über Eishockey und solche Sachen zu reden. Das passiert ja viel zu selten.
Werden wir das Werder Bremen-Thema wahrscheinlich nächste Woche neu aufgreifen.
Ja, je nachdem, wie der Darmtrakt funktioniert. Ja, das also nicht bei uns. Da sollte keine Überproduktion mehr herrschen, das wäre gut. Nachdem wir die Frage beantwortet haben, du kennst deine Aufgabe bei uns. Es geht jetzt darum, auch dem nächsten Gast, der kommt, wieder eine Frage zu stellen. Hast du da was mitgebracht oder wollen wir auf die Variante der Sprache?
Nö, ich hätte schon. Also ich würde gerne wissen, welches, also das ist natürlich jetzt irgendwo mein Interessengebiet, welches Musikalbum, es muss nicht das erste sein, hat dich, oder wenn er nicht so musikaffin ist, gerne auch welcher Film oder welches Buch hat dich irgendwo so weit geflasht, dass es dich für dein Leben ein Stück weit beeinflusst hat und wie und warum?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ja. Da bin ich gespannt. Auch mit Blick auf unser nächster Gast wird das auch.
Das wird sehr interessant.
Das wird schön.
Ah, okay.
Thema Musik hast du ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Und du hast ja auch schon bei deiner Vorstellung gesagt, Musik spielt eine ganz, ganz große Rolle bei dir. Ihr habt eine Band im Ornage, Stifler's Dad, mit der ihr jetzt ja durchaus auch schon unterwegs wart. Wie war das gerade für dich als Musiker, diese vergangenen, was sind es jetzt, 15 Monate, wo ja, fast nichts möglich war, wo kein Auftritt möglich war oder kaum Auftritt möglich war. Wie geht man da als Künstler damit um?
Also, das ist, es ist natürlich echt eine schwierige Situation. Erstmal, wir sind jetzt nicht nur aus Pohnlage, also zwei aus Pohnlage, zwei aus Bad Harzburg, das muss man kurz richtig stellen, egal. Das, wir sind ja eine Hobbyband. Und ich muss sagen, für uns war das, ist das insofern zermürbend, weil du neben der Arbeit, die du hast, neben dem Alltag, den du hast, freust du dich einmal, wenigstens einmal die Woche im Proberaum zu fahren, mit den Jungs dummes Kram zu machen, ein bisschen rumzuzocken, ein bisschen Musik zu machen und so. Erstmal das fehlt ganz vielen anderen auch. Das geht ja auch den Sportlern so, die einmal oder dreimal die Woche Training haben, wie auch immer, ne? Und dann halt auch in der Kabine, das gehört ja dazu, ne? nach dem Training ein Bierchen zusammen trinken, ein bisschen dummes Kram schwatzen und so weiter. Also das hat gefehlt und wir sind tatsächlich auch 2019 sind wir so ein Stück weit durchgestartet. Da haben wir 14 Konzerte gespielt. Also innerhalb von 6 Monaten so. Also im Sommer waren wir eigentlich jedes Wochenende irgendwie auf irgendeiner Bühne. Und das war gerade so ein bisschen geil, ne? Also wir sind schon alles, also gerade Joshua, ich habe ja das große Glück, mit meinem Sohn in einer Band spielen zu dürfen. Also der musikalisch derart gut gelungen ist, Gott sei Dank. Also wir sind schon extreme Rampensäue und uns macht das total Spaß, aber uns Vieren macht das natürlich sehr viel Spaß und das hat echt gefehlt. Jetzt sind wir aber keine Gradmesser, ne? Weil wir machen es hobbymäßig und es gibt ganz viele Leute, für die das existenziell ganz, ganz schwierig war, ne? Wir sehen das, wir haben ja auch einen Kulturverein gegründet jetzt und dann hast du halt auch mit einigen Künstlern zu tun, die einfach, denen ist einfach die Existenzgrundlage komplett weggebrochen. Ne? Und das ist wirklich nicht nur finanziell eine echt schwierige Lage, sondern irgendwann wird es auch psychisch eine wirklich schwierige Lage. Ne? Dass man sich tatsächlich auch Sorgen um die Leute machen muss. Ne? Denn da spielt ganz viel rein. Also die kriegen nicht wirklich eine Förderung als freischaffende Musiker oder Theaterschauspieler oder was auch immer. Werden da also so ein bisschen, ja, schon vernachlässigt. Ne? Keine Neiddiskussion, absolut nicht. Jede Branche, die Förderung kriegt, die hat sich das, da gibt es eine Berechtigung für. Aber man muss dann halt auch sehen, die Kulturbranche, die ist gewaltig. Ne? Das ist nach der Automobilbranche die zweitgrößte Branche in Deutschland. Wissen sehr wenige Leute. Ne? Also viele Leute machen sich halt auch nicht so die Platte. Wenn ich jetzt ein Lied im Radio höre, wie viel Stunden, Tage, Wochen Arbeit dieses Lied gemacht hat, bis es im Radio läuft und wie viele Menschen an diesem Lied gearbeitet haben, bis es im Radio läuft, wie viele Existenzen an diesem Lied oder an einem Album hängen. Ne? Also das ist schon, da machen sich viele nicht so richtig wirklich viel Gedanken drüber. Ne? Und da sind viele Künstler wirklich auf der Strecke geblieben und sehr, sehr schlecht halt auch gefördert worden. Ne? Denen wurde, ganz im Gegenteil, wurde gesagt, hey, wir haben eine gute Nachricht, ihr habt jetzt die Berechtigung, Hartz IV zu beantragen. Und dann sagen die, ja, hallo, wir sind nicht arbeitssuchend oder sonst was. Wir haben ein Berufsverbot, wir dürfen nicht. Ne? Und Hartz IV, weiß jeder selber, muss erstmal Vermögen offenlegen, hast eine Altersvorsorge, musst du die erstmal verknispern. Ne? Und da kommt dann echt die psychische Belastung dazu, die enorm ist. Also das, und ja, und für uns hat genauso wie jedem Hobbyfußballer, Hobby-Eishockeyspieler, keine Ahnung, einfach der Spaß an der Freude und die Abwechslung gefehlt. Das jetzt auf uns bezogen. Das ist aber ein Luxusproblem.
Aber dürft ihr jetzt wieder proben?
Wir proben mittlerweile wieder. Die Inzidenz im Landkreis Goslar ist ja bei 0. Gestern war sie bei 1,5. Also wir haben jetzt 2 oder 3 Mal wieder geprobt, weil wir halt jetzt auch wieder in den Sommer einsteigen. Witzigerweise haben wir auch 2020 7 Konzerte gespielt. Also das hat sich irgendwie so ergeben in diesen Lücken, die da waren. Und dann halt auch 2 Livestream-Konzerte. Wobei ich sagen muss, also Livestream-Konzerte, das ist... Das ist grenzwertig, ja. Also eins war so selbst gemacht, mehr oder weniger. Ne? Das war halt entsprechend dann halt auch, gut, also sehr unprofessionell. Eins war von der Goslarschen, ja, und in Goslar dann halt auch mit super Technik, geiler Bühne. Also du hast eigentlich nur noch die, Zuschauer gebraucht, dann wäre das ein richtig geiles Konzert gewesen. Das Gute war, wir hatten so einen riesigen Fernseher vor uns stehen, wo wir halt die Kommentare mitlesen konnten und dann zumindest so ein bisschen mit den Leuten interagieren konnten, weil davon leben wir. Ne? Also wir kompensieren künstlerische Schwächen durch Gelaber und Show. Also das muss man dazu sagen. Und wenn das fehlt, dann wird es nicht eng. Also so schlecht sind wir auch nicht, aber dir fehlt einfach was. Ne? Das ist eine andere Stimmung, klar.
Ist das für dich was ganz Besonderes, dass du eben mit deinem Sohn zusammenspielen kannst? Oder stellt das manchmal auch, ich sag mal, besondere Herausforderungen beim Proben und auf der Bühne dar?
Sowohl als auch. Naja, also angefangen hatte das Stiflers Ding, Dead Ding tatsächlich 2014. Ich habe eine Zeit in Bad Harzburg gewohnt, dann bin ich wieder nach Braunlage, aber die ganze Zeit in Braunlage gearbeitet, also der Bezug war da, halt partnertechnisch war ich dann halt in Harzburg für ein paar Jahre. Und als ich wieder nach Braunlage zurückgekommen bin und mein Sohn hat halt Gitarre gespielt, ich habe Gitarre gespielt und dann haben wir uns halt mal zu zweit zusammengesessen und irgendwann kam dann Susanna Richter, die das Forellenteich-Café in Braunlage gemacht hat, also Waldcafé Forellenteich, und hat gesagt, ey, ich habe mal Bock hier irgendwie dritter Advent, nicht mal hier Weihnachtsmusik und so, habe dann nicht mal Bock ein paar Lieder so zu spielen. So, und dann, Schweißperlen verstören, schnell noch so ein paar Lieder irgendwie eingeübt und keine Ahnung. War aber echt tatsächlich sehr schön, hat sich dann so eingebürgert und dann sind wir tatsächlich dann zu zweit so ein bisschen rum. Und für mich ist das super. Also das ist das Schönste, mein Sohn so nah bei mir zu haben und permanent so nah zu haben. Aber das hat natürlich auch, selbstverständlich gibt es musikalische Differenzen. Das ist ohne Frage. Also da muss man tatsächlich dann mal die anderen beiden Jungs fragen. Es ist manchmal tatsächlich so im Proberaum, wenn die beiden anderen sehr, sehr still wären, weil Vater und Sohn sich gerade wieder anzicken oder Todesstille herrscht, weil keiner mehr was sagt. Und also, das ist natürlich schon, aber im Großen und Ganzen klappt das super. Und für mich ist es natürlich viel mehr Segen, als dass es jetzt irgendwie, ne, die Kabeleien gehören dazu. Ich kann da jetzt nicht für Joshua sprechen. Ich hoffe, ihm macht es genauso viel Spaß, mit seinem alten Herrn auf der Bühne zu stehen, aber ich glaube schon.
Aber also generell geht das in die gleiche Richtung, der Musikgeschmack?
Absolut, ja, klar. Ja. Also das würde ja auch nicht klappen. Ne? Also er hört tatsächlich teilweise noch ein Stück härter. Also er hatte auch mal eine Band mit Schauter und da hat er am Schlagzeug gesessen und das war schon also ganz schön volles Rohr und auf den Kopf drauf. Ne? Und also wir haben eine sehr, sehr große Schnittmenge. Ne? Wir können uns für sehr viele Sachen begeistern. Manchmal ist er auch überrascht, was für Musik sein Alter so hört. So, denkt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das hörst. Aber dann kann ich auch zu ihm sagen, weißt du, dazu habe ich schon in Merlin in Goslar rumgepokt, zu mir blaue Flecken geholt. Da war an dich noch gar nicht zu denken. Also die harte Musik, die ist durchaus.
Hast du denn selber so eine Favoritenband oder ist das Spektrum relativ groß?
Also Favoritenband würde ich tatsächlich sagen, weil das die Band ist, die mich am allerlängsten begleitet, ist Pearl Jam. Ich bin musikalisch so, das lag daran, wir haben in Braunlage gewohnt, da war ja dann noch die Grenze und dann hast du so deine 6D-Mark-Single bei Radio Stenzel geholt, ne, und da konntest du halt auch nur das holen, was da war. Ich glaube, meine erste Single war Words von F.R. David. Wer das Lied kennt, der denkt sich jetzt wahrscheinlich, wow, wie konnte das passieren? Aber dann bin ich nach Harzburg auf die Oberstufe gekommen und da ging gerade also diese Grunge-Zeit los. Da kamen Nirvana, Rage Against the Machine, Pearl Jam und so. Und Pearl Jam ist tatsächlich so die Band, die mich am längsten begleitet. Aber insgesamt, ich finde immer so, das hört sich jetzt abgedroschen an, aber so ehrliche Musik, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang, gerne noch ein schönes Rockpiano dabei, so, aber es muss schon irgendwie handgemacht sein. Oder wenn es nicht handgemacht ist, es muss kicken, es muss mich bewegen. Also wir haben letztes Jahr Kulturpicknicks gemacht, da haben am Ende dann zwei Techno-DJs aufgelegt und das hat mich tatsächlich überzeugt, dass ich bisher immer eine falsche Vorstellung von Techno hatte. Das war wirklich richtig geil. Also du konntest nicht anders als dich bewegen. Und wenn das mit die Musik mit dir macht, dann ist die Musik geil. Ne? Und ich höre auch super gerne deutsche Singer-Songwriter. Es gibt ganz viele tolle deutsche Leute, die nicht Mark Foster und so weiter heißen. Finde ich, ist mir zu Mainstream. Also so, weiß nicht, ob das jemand was sagt, aber so Leute wie Gisbert zu Kniphausen oder jetzt auch Meckes oder Faber an Mai Kantereit natürlich, wobei die jetzt auch schon so langsam grenzwertig wären.
Das ist wieder das, was wir das letzte Woche mit Ali das Thema hatten. Kann man da welchen Vorwurf machen, dass er auf einmal populär
wird? Nee, absolut nicht. Absolut nicht.
Also, finden viele Leute deine Songs geil.
Ja, genau.
Und dann müssen die anderen, du bist aber kommerziell geworden, obwohl
gar nichts anderes macht. Nee, das meine ich auch gar nicht. Also bei An Mai Kantereit ist es tatsächlich so, ne, der hat natürlich eine sehr intensive, prägnante Stimme. Und das macht es irgendwann nach dem 10. Album, ja, weiß nicht. Und das neue Album ist auch wirklich ich weiß nicht, also als ich das so mir angehört habe, da hatte ich Lust, irgendwie von der Klippe zu springen oder so. Das hat mich jetzt, das ist nicht sehr lebensbejahend, sage ich mal. Und das ist tatsächlich so. Und ich habe An Mai Kantereit ganz am Anfang im Kulturzelt in Kassel gesehen, vor 700 Leuten, ganz easy peasy. So, du konntest vor der Bühne stehen, da hat dich keiner weggedrängelt. Und dann haben die tatsächlich so ihre, ich sag mal, Straßenmusik gemacht, wie sie auch groß geworden sind. Und das war wirklich ein richtig saugutes Konzert. Ne? Und das sind ja auch alles geniale Musiker. Er ist ein begnadeter Sänger und Pianist und wirklich super genial. Dann habe ich sie zwei oder drei Jahre später in Hamburg in einer Sportarena gesehen mit 10.000 Leuten. Die haben genau das gleiche Ding gemacht. Das hat mich null abgeholt. Aber das ist einfach so. Natürlich gönne ich den Jungs, dass die vor 10.000, ich möchte auch gerne vor 10.000 Leuten spielen, keine Frage. Also dann könnt ihr auch kommen und sagen, hier, ich habe eure ersten Lieder gehört, das fand ich geil, aber jetzt, dann sage ich, ja, okay, dann ist das so. Ne? Dann, also das, ein Stück weit arbeitet man ja auch darauf hin, ne? Und dann absolut, es sei denn total gegönnt, die haben sich da sowas von verdient, weil es halt einfach geniale Musiker sind.
Steffen Heister, bitte an die Fleischtheke. Steffen Heister, bitte an die Fleischtheke.
Lieber Steffen, wir kommen zu einer Kategorie bei uns im Podcast, die, wie wir auch gerade so im Vorgespräch so ein bisschen gehört haben, eigentlich für dich sehr selten ist, nämlich die Fleischtheke, weil du eigentlich gar kein Fleisch isst.
Genau.
Aber umso schöner, dass du trotzdem bei uns Plätze nimmst.
Ich muss ja nichts kaufen, nee.
Ja. Also die Regeln kennst du ja, glaube ich. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten und du darfst dann gerne so ein bisschen ausführen, warum das eine und das andere nicht.
Also okay.
Ist halt so ein kleines Entweder-Oder-Spielchen. Aber kannst du das gerne nochmal, bevor wir überhaupt an die TKs kommen, gerne vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze dazu sagen, eben, warum du wirklich auf Fleisch auch verzichtest. Ich fand das, wenn wir eben so ein bisschen, jetzt für die Zuhörer, die jetzt das nicht wissen, wir haben oft so ein bisschen schon drüber gequatscht. Und ich fand das durchaus interessant und wirklich auch mal interessant zu hören und wichtig zu hören.
Also erstmal ganz grundsätzlich, es ist immer eine persönliche Entscheidung und jeder darf machen, was er will. Ich finde es immer schwierig, wenn Vegetarier oder Veganer anfangen, darüber zu reden, dann wird das so schnell missionarisch. Ne? Also das ist jetzt meine Sicht der Dinge, ne? Und jeder darf da machen, was er will draus. Bei mir ist das tatsächlich so, meine Frau, die ist sehr viel auf Lebenshöfen unterwegs, wo halt Tiere tatsächlich dann auch gerettet werden oder hingebracht werden vom Veterinär, was auch immer. Und da bin ich dann natürlich auch öfter mal und es widerspricht einfach, ne, da den Tag zu verbringen mit den Kälbern und Schafen und sonst was zu kuscheln und die halt anders, ne, also das ist ja kein Landwirtschaftsbetrieb, ne, wo die Tiere einfach dastehen und halt ihr Schicksal haben, sondern das ist so deren Lebensabend da, ne, oder deren Leben. Da sind ja auch kleine Lämmer und die leben, bis sie halt irgendwann mal tot umfallen, ne, und dann so, und dann widerspricht es so ein bisschen, denn wenn man so einen schönen Tag mit den Tieren gehabt hat, dann anschließend sich irgendwie ein Steak in die Pfanne zu hauen. Anderer Punkt ist auch der gesundheitliche Punkt, dass ich tatsächlich gemerkt habe, wo ich das umgestellt habe, und das war auch sehr schrittweise. Ne? Also erst, man ist dann so Flexitarier, man verzichtet so ein bisschen, dann hört man irgendwann auf, Wurst zu essen, weil ja auch wirklich das Gros der Wurst, das ist ja Müll, muss man ja so sagen. Wir haben ja nicht hier an jeder Ecke einen Hofladen. In Bayern, im Allgäu ist das mit Sicherheit was anderes oder auch in anderen Gebieten ist das sicherlich was anderes. Aber wenn du hier in den Supermarkt gehst und da auch in der, also du kriegst da eigentlich echt Massentierhaltung, ne? Also wenn man sich das anguckt, wie die Tiere da behandelt werden, und es werden pro Tag zum Beispiel, als Beispiel, 151.000 Schweine geschlachtet pro Tag, ne? Und das kann nicht gut sein, ne? Die müssen ja erzeugt werden, die werden gehalten auf engstem Raum unter unwürdigsten Umständen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass das ein gutes Fleisch ist, was man dann zu sich nimmt. Mal ganz abgesehen davon, von den Medikamenten und Zusatzpräparaten und so weiter, die diese Tiere dann halt auch zu sich nehmen müssen. Und ich habe halt für mich gemerkt, wo ich dann schrittweise umgestellt habe, dass es mir einfach besser geht. Man ist leistungsfähiger, man ist weniger müde, sagst du. Man wird nicht so schnell krank, oder man ist auch schneller wieder fit. Also das körperliche Wohlbefinden ist ein anderes, das muss man einfach sagen. Und man weiß es ja selber, ne? Wenn du so ein Steak isst oder was ich gerade gesagt habe, wenn du so zwei Knödel mit zwei Scheiben Schweinebraten und Rotkraut, dann bist du hinterher, dann brauchst du einen Schnaps, ne? Und wenn du halt irgendwo dich vegetarisch ernährst, und es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Sachen, also ich könnte jetzt für euch, könnte ich was kochen, ihr würdet es jetzt nicht zwingend merken. Klar, ihr würdet es jetzt merken, weil ich es gekocht habe und angekündigt habe, aber ich sag mal, ne, wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen hätten, ich hätte euch zum Essen eingeladen, würde euch was Schönes kochen, ihr würdet es wahrscheinlich eher nicht so merken, weil es mittlerweile sich so gut entwickelt hat, dass es so viele tolle Produkte gibt. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen, und wenn jetzt jemand neben mir sitzt und sein Steak isst oder seine Currywurst, soll er machen, das ist alles gut. Also.
Ist auch immer was, was man immer noch sagt, dass Fleisch früher immer das Luxusgut war, was es
Wenn es
sonntags
das
gab.
wäre, ne? Genau,
Genau,
ja.
es gab sonntags den Braten, eine
Ja.
Schnitzel, irgendwas,
Ja.
aber sonst unter der Woche nicht so häufig.
Ja.
Vielleicht noch einmal unter der Woche, Mittwoch oder so. Das war ja früher immer alles relativ genau terminiert.
Ja,
Als
genau.
Freitags gab es den Fisch, da gab es die Suppe, da gab es eine Süßspeise einmal die Woche. Das war früher ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass das zur Gewohnheit wurde, Fleisch. Muss ja
Das ist
irgendwann.
wahrscheinlich die Problematik des Überflusses, wenn du
Ja,
das Produkt
es
günstig herstellen kannst.
Naja, wir leben halt in einer sehr
Eben, das
schnelllebigen,
ist
konsumorientierten Zeit,
genau.
so. Und dann ist es einfach, dann haut man sich halt den Aufschnitt aufs Brötchen, das geht schnell, da muss man sich keine Gedanken machen, man kann essen, was man will. Muss jeder irgendwo selber wissen. Aber was du sagst, ne, dieses Besondere, ne, das ist ja in ganz vielen Sachen, haben sich ja so geändert, dass dieses Besondere einfach weggeht, ne? Also ich finde es zum Beispiel auch so, in anderen Bereichen finde ich das so schade. Ich sage mal zu Joshua so, wir leben ja auch in so einer Streaming-Welt, ne? Da kündigt irgendeine Band, kündigt ihr neues Album an, und dann, ja, okay, dann kommt das auf Spotify und zack. Also ich bin doch jemand, wenn ich eine Band richtig geil finde oder ein Album richtig geil finde, ich kann das zwar auch auf Spotify hören, aber ich kaufe mir definitiv die CD, weil die CD ist für mich ein Gesamtkunstwerk. Und für mich war das früher mal was Besonderes, wenn zum Beispiel Pearl Jam gesagt hat, am 20. September kommt unser neues Album, und dann warst du schon ganz lieblich. Dann konntest du vielleicht schon mal auf irgendwelchen Plattformen oder bei irgendwelchen Versanddingern da, was wir früher noch hatten, konntest du es schon mal vorbestellen, und dann kam es am 20. im Briefkasten, dann war das so geil, ne? Dann hast du eingelegt und
Das Booklet
gehört
dazu,
und,
ne?
ne, und
Das ist
das.
sehr schön, das.
Genau, und das Booklet, ne, es ist ein Gesamtkunstwerk. Du
Das
musst ja
stimmt.
auch, also ich blätter total gerne in dem Booklet und gucke mir das an, da ist ja auch viel Hirnschmalz dabei, so ein Ding zu konzipieren, ne? Und da packst du ja nicht einfach nur ein CD-Rolling in irgend so eine Plastikhülle, sondern das gibt ja auch tolle Sachen, so, ne? Und das ist da genauso das Gleiche, also dieses Besondere, ne? Viel zu schnelllebig alles, viel zu konsumorientiert, und die Fleischindustrie ist halt auch, ne, die hauen halt raus, oder auch die Fischindustrie, das ist eine Katastrophe, was da passiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen Einfluss hat. Für mich ist es persönlich eine Entscheidung, und die ist für mich wichtig, und das ist so das Wesentliche.
Das hatten wir in einer unserer ersten Folgen mit Patrick Vollrath auch, der quasi in die gleiche Richtung gegangen ist. Der gesagt hat, er mal so als Luxus, mal auf den Sonntag oder so, aber ansonsten fast ganz verzichtet.
Ja.
Kann sein, also jetzt zum Beispiel bei Herrn Wurst, bei uns inzwischen ist, meine Frau ist jetzt eh nicht so viel Schweinefleisch, aber bei der Schweinewurst, die ich habe, ist das wirklich in Großteilen die wir selber geschlachtet haben, beziehungsweise jetzt im letzten Winter ging es nicht, aber wo wir wirklich bei der Wurst, bei der Herstellung dabei waren, wo wir das nicht selber gemacht haben, wo wir selber von dem Moment, wo das Schwein quasi
Ja.
umfällt, bis zu dem Moment, wo es hinterher bei uns auf dem Teller liegt, wir haben alles mitgemacht haben. Und das ist eine ganz andere Wertschätzung für das Produkt, die man dann hat, als wenn man in den Supermarkt geht und sagt, hier, ich möchte mal zwei Würste aus der Theke mitnehmen.
Ja, und es wird ja noch nicht mal alles verwertet, ne? Es gibt ja nun auch Länder, wo wirklich das Ganze bis zum Huf wird da alles irgendwie verwertet. Und wir schmeißen ja auch sehr, sehr viel weg von dem Tier, ne? Das ist ja ehrlos irgendwie, ne? Und das ist ja auch genau der Punkt, ne? Wenn jetzt jeder sagen würde irgendwie, ja gut, wenn ich jetzt nur ein- oder zweimal die Woche Fleisch oder Wurst esse, ne, da wäre ja auch schon viel mitgetan. Aber wir sind ja mittlerweile so weit, wenn zum Beispiel, was ja vor ein paar Jahren mal Thema war, die Grünen sagen, ich jetzt hier keine politische Diskussion, aber wenn die jetzt sagen, wir machen mal einen fleischfreien Tag in der Kantine, da wird ja, oh, man will uns das Recht auf Fleisch wegnehmen. Was ist denn das für ein Scheiß? Also, ne? Du sagst es ja auch, also vor ein paar Jahrzehnten, da war Fleisch, wenn du das einmal die Woche auf dem Teller hattest, ein absolutes Luxusgut. Und heute wird rumgeheult, wenn mal einer sagt, also es wäre ganz gut, wenn wir den Fleischkonsum ein bisschen reduzieren würden. Und das wäre doch zum Beispiel ein Weg. Das ist ja nur ein Lösungsweg. Das muss man ja nicht machen, aber das ist pervers, finde ich. Ne? Also das, oder paradox, also das, ja, weiß ich nicht. Da hat man sich dann so dran gewöhnt und jeder schreit ja sowieso die ganze Zeit nach seinen Rechten, die eingeschränkt sind und so. Das ist schwierig. Ja.
Okay, jetzt kommen wir aber tatsächlich.
Ja, sonst wird es politisch. Das wäre nicht gut.
wir machen das, glaube ich, dann. Machen wir auch. Steht abwechselnd. Also, wir legen los. Ich glaube, das ist eine Frage, da musst du, glaube ich, nicht groß überlegen. Berge oder Meer?
Ein Berg mit einem See am Fuß, das wäre geil.
Das habe ich jetzt noch gesagt.
Ja.
Gardasee ist schon
geil. Ja. Also Berge, total geil. Ich gehe total gerne auf Berge, aber ich hänge auch gerne mal am See rum. Ob es jetzt das Meer sein muss, also ich bin keiner, der am Meer rumliegt. Da fahre ich lieber mal an die Nordsee. Ich bin auch kein Ostseefahrer, ich bin der Nordseefahrer. Liegt vielleicht so ein bisschen daran, weil meine Mutter von da kommt. Die kommt aus der Wingst, also zwischen Stade und Cuxhaven liegt es. Und habe da halt meine Kindheit bei meinen Großeltern da verbracht. Und ich finde dieses raue Klima an der Nordsee, finde ich geil. Das ist, da fällst du dann abends ins Bett und stehst einfach ein. Das,
ja. Wenn du als Kind oft da warst, bist du im Erwachsenenalter weniger krank, wurde früher mal gesagt.
Also siehst du, dann liegt das gar nicht am Fleisch.
Siehst du, jetzt kannst du wieder anfangen.
Ah. Oh, mein. Wie bringe ich das zu Hause unter?
So. 90er oder 2000er?
Also 90er, weil... Da ich so, also wenn ich jetzt auf die Musik gehe, dann ist es klar irgendwo der musikalische Einfluss, der so in dieser Grunge-Zeit entstanden ist, Anfang der 90er, wo da lief denn, ich weiß noch, wie das erste Mal Smells Like Teen Spirit im Radio lief und du hast vorher nur so ein Gedöns gehört und auf einmal lief dieses Lied und du hast gedacht, Alter, wie geil ist das denn jetzt gerade? So, ne? Und dann, das hat so einen musikalischen Input gehabt und echt eine Trendwende auch irgendwo gehabt, finde ich. Klar, mein Sohn ist in 96 geboren, meine Tochter 2000, also muss ich auch sagen 2000er. Jede Zeit hat irgendwie so was ziemlich Geiles gehabt, also das muss ich. Es gab auch in den 90ern und in den 2000ern Sachen, auf die ich extrem gerne verzichtet hätte, insofern schwierig.
Da sind wir ja 2020.
Bitte?
Die Antwort ist jetzt.
Ja, ich würde dann zu den 90ern tendieren, ja.
Aber ist das auch, jetzt einer erzählt, 2000er?
Das ist 20 Jahre her teilweise.
Ja, es ist 20 Jahre her. Es ist auch so, man denkt doch, 2000er ist ja gestern so ungefähr. Es ist halt mittlerweile auch schon 20 Jahre her.
Wir haben uns gerade, ich habe mich heute mit einem Kollegen drüber unterhalten, da habe ich gesagt, ich war das erste Mal beim Eishockey 83, also ich habe Larry Maaßen durfte ich ja noch miterleben. Dann habe ich so überlegt, scheiße, das ist fast 40 Jahre her. Wie alt bist du denn? Das ist so, ach du Kacke. Ich hab heute gerade irgendwie hier so Twitter-Perlen lese ich immer ganz gerne, hat eine geschrieben, ich lese gerade Bewerbungsunterlagen, die ist 1999 geboren. Die ist doch erst 12, oder? Und genau so ist es. Nee, du nimmst das echt total nicht wahr. Wir haben 21, ey, Alter. Na gut, aber es ist, wie es ist. Und wir Männer, wir werden ja nicht älter, wir werden ja schöner und interessanter, heißt es.
George Clooney.
Ja.
Mit, keine Ahnung, 55 immer noch sexiest man alive. Was sollen wir uns Sorgen machen?
Absolut. Oder bestes Beispiel, man sollte immer sagen, ich sehe aus wie Christian Bale, weil Christian Bale hat in seinen Filmrollen den komplett abgemagerten, den muskulösen, den ganz fetten gespielt. Du brauchst halt einfach nur nicht sagen, aus welchem Film.
Die nächste Frage. Ein Lied vom Saufen oder Stille?
Ich mag das Lied Stille total aufgrund seiner, seiner Atmosphäre, weil es so ein Lied ist, was eigentlich die Geschichte des Liedes irgendwie offen hält. Vielleicht ein Stück weit melancholisch ist. Also ich mag auch die ruhigen Sachen. Ein Lied vom Saufen ist natürlich bei einem Konzert der Bringer. Ne? Also das muss man sagen, es ist relativ eingängig und wir streuen immer ganz gerne in dieses Lied noch Psycho Killer und The Passenger und andere Dinge mit ein, die, da muss man fast sagen, eigentlich ist es ja, sind alles die gleichen Akkorde, deswegen kann man das gut einbringen. Das ist uns einfach mal aufgefallen. Das ist jetzt, aber das ist live, ist das natürlich geil, weil es spätestens am ersten Refrain kann den Refrain zumindest jeder mitsingen und das macht dann auch Spaß.
Die nächste Frage schließt da fast so ein bisschen ein.
Dur oder Moll?
Tatsächlich Moll. Ich kann es auch gar nicht so sagen. Wenn ich für mich alleine, ich muss tatsächlich auch alleine sein. Also das Haus muss auch leer sein und es muss abends sein. Und am besten hat man schon ein, zwei Gläser Rotwein gepichelt und es ist nur sehr karg beleuchtet, dann schnappe ich mir meine Gitarre und die meisten Lieder sind irgendwie in A-Moll. A-Moll ist mein Lieblingsakkord und diese Momente ganz alleine, es ist ruhig, es ist dunkel, also ganz wichtig, das ist ja meistens bei kreativen Menschen irgendwie so, denn wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist, das ist die beste Zeit und da passt für mich, wenn ich für mich alleine bin, in meiner Welt bin, passt Moll irgendwie besser. Und ich bin tatsächlich auch sehr oft sehr melancholisch. Also insofern Moll.
Green Day hätten jetzt gesagt, scheißegal, Powerchord.
Ja, gut.
Okay. Kann jetzt wieder ran. Ich bin ran?
Ja.
Achso, stimmt. Lieber singen oder lieber Gitarre spielen?
Ah, singen. Also meine Gitarrenkünste sind tatsächlich sehr limitiert. Liegt einfach daran, ich hatte, als ich 20 war, schon mal eine Band. Wir hießen The Motex. Das war sehr glorreich. Mit Thorsten Schilling, der hatte damals auch Eishockey gespielt am Schlagzeug. Ich glaube, der größte Auftritt war damals, als Bruce Bonner, der bei uns gespielt hat, ein begnadeter Gitarrist. Der hatte auf einer Weihnachtsfeier vom Braunlager ERC Harz war es, glaube ich. Ich weiß, die haben so viele Namen gehabt. Hat er mal bei uns mitgespielt und das war so ein Quantensprung. Und dann habe ich eine recht unglückliche Beziehung geführt, in der die Frau eher gekotzt hat, wenn ich Gitarre gespielt habe. Insofern ist die Gitarre über die Jahre so ein bisschen angestaubt und eigentlich habe ich sie mit meinem Sohn zusammen erst wieder rausgekramt. Die Basics, die verlernt man nicht, das ist wie beim Fahrradfahren, aber ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass ich singen kann, aber es macht mir mehr Spaß. Und ich glaube, so mit der Übung, mit der Zeit wird man auch mit allem irgendwie immer ein bisschen besser. Also ich bin froh, dass mein Sohn ein extrem guter Gitarrist ist und das alles rauswuppt.
Okay, von der Musik ein wenig weg, oder?
Wir können noch ein bisschen Musik erst noch machen.
Ja, also dann machen wir weiter. Musik, Cover oder selbst schreiben?
Selbst schreiben. Also jede, oder was heißt jede Band, aber viele Bands fangen ja, klar, fängst mit Cover an, musst dich erstmal finden und so, ne? Und das macht ja auch Spaß. Und man kann ja auch bekannte Lieder in eine sehr eigene Art und Weise umspielen. Das geht bei mir schon damit los, dass ich zum Beispiel überhaupt keine Kopfstimme singen kann. Also ich finde es mal sehr lustig, wenn Joshua manchmal Lieder vorschlägt. Ich kenne sie erstmal nicht, dann macht er die an und dann kommt so der Instrumentalteil und auf einmal fängt so ein Justin Timberlake-Typ da an zu singen. Und ich gucke ihn an und sage, Joshua, finde den Fehler. Ne? Also, aber Auch daraus kann man ja dann, also ich bin mehr so wir covern halt auch Faber oder auch an Mai-Kanterei teilweise und das ist so mehr meine Tonlage. Aber wir sind jetzt immer mehr dran, unser Programm so umzuswitchen, dass wir immer mehr eigene Sachen machen. Und das Album, was wir gemacht haben, das war so eine geile Erfahrung. Und das ist dann auch irgendwie geil. Du hast so deine CD in der Hand und dann sagst du, ey, das sind deine Lieder, die hast du gemacht. So, ne? Und da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf. Ne? Also insofern immer selber schreiben. Und man kann ja auch Sachen transportieren, die man selber auch gerne transportieren möchte. Ne? Wobei, gerade mit dem, also ich schreibe die Texte für unsere Lieder und gerade deutsche Texte. Ne? Ich finde das so unfassbar faszinierend, was ich an Mai-Kanterei oder Farbe oder so aus dem Kopf drücken. Oder Gisbert zu Kniphausen, wer ihn kennt, so, das sind so Texte, da kapituliert man dann. Ja.
Da sind wir übrigens genau bei der nächsten Frage,
Okay.
die nämlich genau darum geht. Deutsch oder Englisch?
Ja. Also, ich könnte jetzt sagen, Englisch ist immer leichter, weil viele Menschen im Publikum stehen, die nicht verstehen, was du singst. Und das ist natürlich bei
Siehst du
Deutsch,
von vorne, ja.
ist das manchmal so ein bisschen schwierig. Aber mir macht das total viel Spaß. Also wir haben auch bei den Cover-Songs haben wir ganz, ganz viel Deutsch. Und wie gesagt, wir machen an Mai-Kanterei, wir machen Faber, wir machen Selig, Gloria, alles gute deutsche Bands, die wir dann halt auch covern. Und auch auf unserer CD sind ja auch drei deutsche und zwei englische drauf. Also die Tendenz geht mehr zu sich selber überlegen. Nein, das ist so. Doch.
Drei Englische.
Wie wo denn?
Oder nicht?
Stille, Silly
Drei.
Lucy und ein Lied vom Saufen. Silly Lucy ist auch ein deutsches Lied. Lass dich nicht von dem Titel
Ah,
blenden.
okay. Gut.
Ja,
Ja,
ja.
gut.
Da hat übrigens gerade jemand gesagt, dass es ihn an die alten Talking Heads erinnert, das Lied. Das fand ich, das war so ein Ritterschlag, wo ich gedacht habe, wow, wie geil ist das denn? Ja. Also eigentlich gerne Deutsch, aber wie gesagt, das ist echt sehr schwierig, wenn man Texte schreibt. Man neigt immer dazu, so zu reimen, Haus auf Maus, sage ich jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal. Ne? Und die richtig guten Singer-Songwriter, die kriegen das so hin, da reimen sich Wörter, die sich per se eigentlich gar nicht reimen. Und das ist ja die hohe Kunst, die manchmal gelingt in so einem stillen Moment und manchmal da schmeißt du nach zwei Zeilen den Stift in die Ecke und denkst, ach komm, schreib's dir Englisch, ist egal. Ja.
Genau, jetzt kommen wir ein bisschen von der Musik tatsächlich zurück zum, oder das zurück zum Eishockey.
Zum Eishockey.
Ja. Genau.
ECH oder Falken?
ECH. Also, also die Falken, das weiß man ja, das war so ein bisschen unglückliches Ende zwischen mir und den Falken. Nichtsdestotrotz war das ja auch eine geile Zeit. Ich finde das immer schwierig zu vergleichen. Beides ist irgendwo geil gewesen. Bei den Falken war ich ja tatsächlich noch ein Stück mehr an diese produktiven Teil mit drin. Ne? Das hat, da ist ja auch zwar auf einem kleineren Niveau, ist ja auch sehr, sehr viel passiert. Es hat auch wahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ja, insofern, ja, schwierig. Aber ECH war erfolgreicher. Ne?
Ein
So.
Joker hast du, hat jeder bei uns.
Ja. Das heißt.
Du musst die Frage nicht beantworten am Ende.
Ach
Also
so, ja,
du.
habe ich ja schon. Ich habe schon rumgeeiert. Also
Ja, aber du kannst,
insofern.
aber du musst
So.
dich am Ende halt für nichts entscheiden.
Ja, okay, dann entscheide ich mich für nichts, weil da tut man dann eigentlich beiden Vereinen Unrecht, weil ich immer finde, dass da ganz viele tolle Menschen, wenn ich jetzt sehe, was die Falken mit Klaus Weibel für einen Menschen da im Verein haben, das ist eigentlich der Heinz Scheppert der 2000er. Ne? Also wenn Klaus Weibel nicht wäre, wäre dieser Verein schon seit Jahren mausetot, das muss man einfach so sagen. Der steckt da so viel Herzblut rein Und das ist so ein herzlicher, so ein guter Mensch, den liebe ich echt total. Und das ist auch so einer der Leute, nachdem das alles bei, ne, zwischen mir und dem Verein so, das war eigentlich der Einzige, der, mit dem ich mich so richtig, richtig ausgesprochen habe, weil uns beiden das irgendwie total am Herzen lag. Und der war auch bei uns auf der Hochzeit anschließend. Und also diesen Mensch liebe ich einfach. Wer den nicht mag, der hat irgendwas nicht verstanden. Und insofern gibt es bei beiden Vereinen ganz tolle Menschen und dann tut man einem Unrecht, würde ich sagen.
Lieber Stadionsprecher oder lieber Pressewart?
Pressesprecher oder Pressewart, das war schon, hat schon Spaß gemacht. Also die Pressekonferenzen haben mir total viel Spaß gemacht. Ich weiß, wie ich immer ein bisschen aufgeregt war, so vor den ersten Male Frank Genkes. Die Mannschaft hat es mir dann leicht gemacht, weil sie zwar super gespielt hat, aber trotzdem mit einem Tor verloren hat. Wäre es andersrum gewesen, wäre Frank Genkes nicht so locker gewesen wahrscheinlich. Naja, also man hat ja da die wildesten Stories gehört von Pressekonferenzen und er war eigentlich dann auch immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich habe mich da unwahrscheinlich gerne drauf vorbereitet, auf die Pressekonferenzen, habe unwahrscheinlich gerne geschrieben über die Spiele oder über die Vorbereitungen und so weiter. Also das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ja gut, Stadionsprecher, da kommentierst du halt das, was auf dem Eis passiert ist. Und darfst es ja noch nicht mal kommentieren, sondern du sagst nur, ne, du sagst nur, was die Fakten.
Was
Ne?
dann nicht auf
Also
dem Jahr
das,
ich spreche aus Erfahrung, ob man sich auf
genau.
die Zunge beißt, um
Ja,
nicht das zu
genau.
sagen, was
Also
man eigentlich sagen möchte.
insofern ist Pressewart sowieso. Wobei ich ja dann auch daran gescheitert bin, dass ich dann auch da gesagt habe, was ich dann auch. Ja.
Ja, genau. Fanblock oder VIP-Tribüne?
Fanblock. Also ganz
Also nicht
klar.
nur beim Eishockey, sondern generell
Ja,
auch.
generell, ja, nee, also das ist, jeder Sport lebt von der Fankultur. Da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Natürlich, Uli Hoeneß hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, das sind die Leute, die hier eure 10 € Eintritt oder was er gesagt hat, finanziert. Na klar, die brauchst du auch, die musst du auch beköstigen. Und das sind manchmal ja auch gar nicht so Leute, die extrem interessiert am Sport sind, sondern die auch einfach gerne netzwerken wollen. Aber da ich nicht netzwerken muss, stehe ich lieber im Fanblock und ärgere mich mit den Leuten und freue mich mit den Leuten und die Diskussion alleine im Fanblock immer. Und das ist, wenn man so einen Typen wie Olli Klemmt im Nacken stehen hat, der alles kommentiert, was da unten passiert, dann ist das einfach geil. Also das ist schon so.
Das war ein Lexikon. Ich glaube, den kannst du alles fragen. Die letzten 30 Jahre, was da passiert ist, der
Na klar, also
weiß
der hat ja schon mich scheiße gefunden, als ich auf dem Eis stand. Also der ist schon lange dabei. Das, das ist auch total okay. Also das ist tatsächlich. Aber also er hat eigentlich eine gute Sicht auf die Dinge und das macht immer Spaß mit ihm. Ne? Und wenn sie denn. Und egal, ob die total geil spielen, dann freut er sich und ist anders lustig. Und wenn sie richtig scheiße spielen, dann hat er halt den geilen Humor, den du in dem Augenblick gerade brauchst.
genau,
Also wenn du Olli Klemmt neben dir stehen hast, ist das Spiel eigentlich immer gut. Das ist einfach
Wenn
so.
Spiel schlecht läuft, muss man sich halt auch nicht gut
Ja,
machen. Sitzt da im
genau.
Kaffee und guckt von da aus.
Ja, genau.
Wir sind in der letzten Frage an der Fleischtheke angekommen. Das ist für dich jetzt wahrscheinlich, Anki, wäre das jetzt für dich die
Der Joker ist weg.
Der Joker ist weg.
Ja.
Gehacktes oder
Also es gibt von Vegetarian Butcher ein extrem gutes Gehacktes und auch Beyond hat ein sehr gutes Gehacktes, insofern
Okay. Wunderbar, stimmt. Aber vielen Dank für die Fleischtheke.
Ja,
Wir kommen hier wieder.
hat gar nicht wehgetan.
Ja, wir kommen damit tatsächlich so langsam Richtung Ende der Aufnahme und des heutigen Podcasts. Und jeder, der uns kennt, weiß, dass das Ende immer schmerzlich ist, weil nämlich jetzt Daniel noch eine wunderbare Frage, einen wunderbaren Witz noch verkünden darf.
Ich
Halte
dachte,
euch
er
über
singt
die
ein
Ohren
Lied.
zu.
Ich dachte, er singt ein Lied.
Nee, du kannst doch, aber ich weiß nicht, dass das Kind schläft.
Das
Also, ich habe es ja mit Piraten. Ist ja schon
ja.
aufgefallen.
Okay.
Also, wieder ein Piraten.
Wieder ein Piraten.
Ja.
Okay.
Was macht ein Pirat am Computer?
Entern?
Er drückt die Enter-Taste.
Ah. Ich war erst auf Hacken, aber das hat nicht gepasst. Das wäre eher das Huhn gewesen wahrscheinlich.
Ich habe mich ja auch vorbereitet.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Was hat einen sehr langen Hals, lebt in Afrika und säuft wie sonst was? Es ist eine Bierraffe.
Ich hätte auch einen.
Ja. Das reicht auch.
Wie nennt man es, wenn zwei Omas Nein sagen?
Boah.
Ominös.
Ja.
Tja.
Ja, hätten wir noch irgendwelchen
Worte? Um das jetzt rauszureißen, ich weiß nicht, keine
das
Ahnung.
Das können wir nicht mehr kochen. Liebe Zuhörer.
Nee, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Es hat total viel Spaß gemacht.
Uns hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das heißt nochmal großes Dankeschön an dich, Steffen.
Dank zurück.
Dass du mit dabei warst. Und ja, wie immer, an alle da draußen. Sehr schön, dass ihr dabei seid.
Und hört Stifler's Dead auf Spotify.
Genau, das ist unser nächster wichtiger Tipp, den wir haben. Wir werden zwischendrin auch einen Song
sehr gerne.
Stifler's Dead oder zum Abschluss gerne nochmal einen Song einspielen. Das können wir zum Abschluss machen, ne?
Ja,
genau, das machen wir zum Abschluss. Das ist eine gute Sache. Das heißt, bleibt gleich noch ein bisschen dran, hört noch ein bisschen zu. Und ja, wir alle hören uns dann wieder nächste Woche.
Eine Sache würde ich dann doch ganz gerne noch sagen, weil wir gerade dabei waren. Wenn das jetzt alles wieder losgeht, tut mir den Gefallen, wenn in eurem Dorf, in eurem Ort, in eurer Stadt irgendwelche Veranstaltungen laufen, egal was das für Leute sind, ob das Amateure sind, ob das Profis sind, geht da hin und unterstützt diese Leute, die Veranstalter, die Künstler, alle, die da irgendwie irgendwas machen oder Sportveranstaltungen, was auch immer, unterstützt sie, die haben echt eine richtig scheiß Zeit gehabt. Geht jetzt vielleicht auch einmal mehr essen, wenn ihr es euch denn leisten könnt, als vorher. Wir müssen jetzt den Laden wieder so ein bisschen zugange bringen.
Das sind sehr schöne Worte und damit kommen wir zu Ende. Wir sagen tschüss, bis nächste Woche.
Jo, tschüss.
Macht es gut.
Samstag 15:30 Uhr. Tauschen mit Traum.
Frühlings, verwelkt mit den Narzissen. Das Buch, das du liebtest, vergibt und verstarb.